SRF 3.
Der Euro ist zum ersten Mal seit dem folgenschweren Nationalbankentscheid wieder über die Marke von 1,10 gestiegen. Wir sagen, was das heißt. Der Bundesrat will die Zahl ausländischer Bachelorstudenten an den ETHs einschränken. Wir sagen, was das für die Studierenden bedeutet. Russland provoziert die USA und schickt weitere Waffen nach Syrien. Und morgen wird es mit schwachem Föhn im Norden wieder recht sonnig, bei 24, im Süden wird es nass und 20 Grad warm. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Exporteure, Hoteliers und Touristiker haben in den letzten Monaten wohl häufiger als sonst auf den Euro-Franken-Kurs geschielt. Denn seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses am 15. Januar kämpfen sie tagtäglich mit den Folgen des starken Frankens. Heute, kurz vor Mittag, ist der Euro-Franken-Kurs dann erstmals wieder auf über 1,10 geklettert. Das freut zwar viele, zum Aufatmen ist es aber wohl doch noch zu früh. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Der Euro-Franken-Kurs ist in den letzten zwei Monaten kontinuierlich angestiegen. Von 1,05 auf 1,06, weiter rauf bis über 1,10. Das freut vor allem Industrieunternehmer, etwa Peter Spuhler. Der Chef des Zugherstellers Stadler Rail war heute am Industrietag der Gewerkschaft Unia zu Gast. Im Gespräch hat er gesagt:
Der Kurs entwickelt sich zumindest in die richtige Richtung, auch wenn aus meiner Sicht sehr langsam, aber es geht zumindest in die richtige Richtung. Und man kann hier auch sagen, jeder Rappen zählt, was nach oben geht.
Der aktuelle Euro-Franken-Kurs ist für Peter Spuhler zwar noch kein Grund zu jubeln, denn der Franken ist nach wie vor sehr stark. Dennoch gibt sich der Ostschweizer Unternehmer zuversichtlich, was den gesamten Werkplatz Schweiz betrifft.
Wenn Sie die MEM-Industrie anschauen, also Maschinen- und Elektroindustrie, konnten wir in den letzten 10, 15 Jahren plus minus die Anzahl Mitarbeiter halten. Und ich hoffe, dass das auch für die Zukunft gewinnt. Also wir sprechen da von 320.000, 340.000 Mitarbeitern.
Unternehmer wie er, die einen Großteil ihrer Züge, Werkzeugmaschinen, Uhren oder Schrauben in den Euroraum verkaufen, sie werden den Euro-Franken-Kurs weiterhin genau im Auge behalten. In der Hoffnung, dass der Kurs noch weiter steigt, sprich, dass sich der Franken noch weiter abschwächt. Raiffeisen-Chefökonom Martin Neff warnt aber vor zu euphorischen Erwartungen.
Wir rechnen mit einem Wert von Größenordnung 1,12 auf einen Horizont von 12 Monaten. Von daher glaube ich jetzt schon, dass wir nicht erwarten dürfen, dass wir die 1,20 bald wieder sehen.
Solche Prognosen sind zwar immer mit Vorsicht zu genießen, denn Devisenkurse sind bekanntlich unberechenbar. Ein Euro-Franken-Kurs von 1,20, der käme den hiesigen Exporteuren, Hoteliers und Touristikern zwar enorm entgegen, der dürfte aber definitiv bis auf Weiteres nur ein Traum bleiben.
Wir sagen gleich, warum es sich ausländische Studenten bald zweimal überlegen müssen, ob sie an einer der ETHs in der Schweiz studieren wollen. Zuerst aber die Nachrichten mit Andi Lüsche und hier sorgt das Engagement Russlands im Syrienkrieg weiter für Schlagzeilen.
Ungeachtet Warnungen der USA will Russland nämlich weiterhin Waffen nach Syrien schicken. Das sagte der russische Außenminister Lavrov in Moskau. Zudem rief er die USA auf, die syrische Armee am internationalen Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat zu beteiligen. Nur mit Luftangriffen sei der IS nicht zu besiegen. Die syrische Armee habe die stärksten Bodentruppen in der Region und müsse daher eingebunden werden, sagte Lavrov. Aktive Sterbehilfe wird in Großbritannien nicht legalisiert. Nach einer langen und emotionalen Debatte hat das Parlament ein Gesetz dazu abgelehnt. Das Gesetz hätte es unter sehr streng festgelegten Umständen schwerkranken Erwachsenen erlaubt, medizinische Hilfe für einen Suizid in Anspruch zu nehmen. Das tödliche Gift hätten die Patienten selbst einnehmen müssen. Es ist das erste Mal seit 1997, dass das Parlament über das Thema abgestimmt hat. In der Ostukraine wird die vereinbarte Waffenruhe zwischen der ukrainischen Armee und den prorussischen Separatisten seit fast zwei Wochen eingehalten, so lange wie noch nie. Das erklärte Staatschef Poroschenko kurz vor einem Außenministertreffen in Berlin. Damit sei der erste Punkt des Minsker Friedensabkommens umgesetzt. Auch die Separatisten im Osten melden, dass die Feuerpause eingehalten werde. Einzig in der Region Lugansk habe es noch Angriffe gegeben. Die kubanische Regierung hat eine Amnestie für mehrere tausend Gefangene angekündigt, eine Woche vor dem Besuch von Papst Franziskus auf der Karibikinsel. Laut der amtlichen kubanischen Zeitung Granma sollen über 3.500 Häftlinge aus humanitären Gründen begnadigt werden. Das habe der Staatsrat, das höchste Regierungsorgan Kubas, angekündigt. Papst Franziskus wird Kuba vom 19. bis 22. September besuchen. Amnestien gab es bereits anlässlich früherer Papstbesuche 1998 und 2002. Die UNO will ihren Sitz in Genf komplett renovieren. Dafür erhält die Organisation ein zinsloses Darlehen von 400 Millionen Franken vom Bund sowie von Stadt und Kanton Genf. Der Bundesrat hat dem zugestimmt. Die Bauarbeiten sollen 2017 beginnen und 8 Jahre dauern. Insgesamt rechnet die UNO mit Kosten von fast 840 Millionen Franken. FDP-Präsident Philipp Müller ist im aargauischen Lenzburg in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt einen Bericht der Aargauer Zeitung. Müller geriet mit seinem Auto auf einer geraden Strecke auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer 17-jährigen Rollerfahrerin. Sie erlitt schwere Verletzungen. Er selbst blieb unverletzt. Laut der FDP Schweiz gab sein Blut- und Urintest vor Ort einen Alkoholpromillewert von 0,0. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.787 Punkten plus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,2%. Der Euro wird zu 1.10.14 gehandelt, der Dollar zu 97,51.
Info 3 Abend.
Man will sie ja nicht vergraulen, die ausländischen Studenten, die sich zum Beispiel gerne an der ETH Zürich oder Lausanne zum Studium einschreiben. Man will sie nicht vergraulen, aber sie müssen schon ein bisschen was auf der hohen Kante haben, um bei uns die Schulbank zu drücken. Der Bundesrat will die Studiengebühren für Studierende aus dem Ausland bis zu 3-mal teurer machen als für inländische Studenten. Zudem möchte der Bundesrat einen Hebel haben, um Zulassungsbeschränkungen für ausländische Studierende durchzusetzen. Gaudenz Wacker.
Die ETHs in Zürich und Lausanne ziehen immer mehr ausländische Studierende an, schreibt der Bundesrat. Die beiden Hochschulen sollen daher die Möglichkeit erhalten, künftig den Zustrom zu begrenzen. Der Präsident der ETH Zürich, Lino Guzzella, begrüßt dies. Er erklärt:
Wenn die Gefahr entsteht, dass die Qualität der Ausbildung an der ETH gefährdet ist, dann werden Maßnahmen ergriffen, weil das ist das oberste Ziel. Wir wollen eine hervorragende Ausbildung bieten können.
Ab welcher Schwelle, also etwa ab welchem Ausländeranteil die ETH die Bremse ziehen wird, kann Guzzella derzeit nicht sagen. 2013 hatten an der ETH Zürich 13% der Studienanfängerinnen und Anfänger einen ausländischen Zulassungsausweis. An der EPFL in Lausanne hatten 2014, nach Angaben des Bundesamts für Statistik, sogar fast 50% aller Studierenden einen ausländischen Zulassungsausweis. Sie kamen zu einem bedeutenden Teil aus Frankreich. Den Wunsch nach höheren Gebühren hatte ursprünglich die Bildungskommission des Nationalrats geäußert. Der Bundesrat erklärte sich damit grundsätzlich einverstanden. Und doch stellt sich die Frage, ob die ETHs mit bis zu 3-mal höheren Gebühren und Zulassungsbeschränkungen nicht Talente aus dem Ausland vergällen. Nein, sagt Lino Guzzella, denn im War for Talents, also im Kampf um die Besten, könnten sich die ETHs anderweitig behaupten.
In diesem War for Talents haben wir geeignete Instrumente, Stipendien, Suchprogramme, Besuchsprogramme, dass wir genau sicherstellen, dass eben diese klügsten Leute zu uns zum Studieren kommen.
Aus rechtlicher Sicht gehe die Ungleichbehandlung durchaus in Ordnung, heißt es beim Bund. Man erwarte deswegen auch keine neuen Probleme mit der EU. So erklärt Silvia Studinger vom Staatssekretariat für Bildung.
Juristische Abklärungen haben ergeben, dass alle internationalen Vereinbarungen höhere Studiengebühren für ausländische Studierende mit ausländischem Zulassungsausweis zulassen.
Schließlich müssten umgekehrt auch Schweizer Studierende im Ausland teilweise höhere Gebühren zahlen. Im ETH-Gesetz sollen aber nicht nur die Gebührenerhöhung und schärfere Zulassungsbeschränkungen für ausländische Studierende möglich werden. Neu soll auch ein Numerus Clausus, also eine Zulassungsbeschränkung für alle Schweizer und Ausländerinnen, möglich werden. Und zwar, wenn sie an der ETH Medizin studieren. So plant die ETH Zürich erstmals einen Bachelorstudiengang für angehende Ärzte. Der Präsident der ETH Zürich, Lino Guzzella:
Es herrscht Ärztemangel in der Schweiz im Sinne, dass einfach sehr viele Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland in unser Land kommen müssen, weil der Bedarf da ist. Und da möchte die ETH auch aufgerufen durch die Politik einen kleinen, aber es ist doch ein kleiner Beitrag leisten zur Milderung dieses Ärztemangels.
Ein Pilotprojekt mit 100 Medizinstudierenden soll an der ETH Zürich in 2 Jahren starten.
Info 3 Abend.
9/11, erinnern Sie sich, das war vor 14 Jahren. 14 Jahre ist es her, dass Extremisten der Al-Qaida in den USA 4 Passagierflugzeuge gekapert und zum Absturz gebracht haben. Die Anschläge vom 11. September sind auch heute noch sehr präsent, besonders in den USA. Heute haben in den USA Tausende den Opfern gedacht. Georg Schwarte berichtet.
Ein Glockenschlag um 8.46 Uhr hat am Morgen in New York an den Augenblick erinnert, als heute vor 14 Jahren das erste Flugzeug in den Nordturm des World Trade Centers geflogen war und damals die Anschlagsserie in den USA, die fast 3.000 Menschen das Leben kostete, eröffnet hatte. Tausende Angehörige versammelten sich am Morgen am Ground Zero im Beisein des New Yorker Bürgermeisters de Blasio, des Governors des Staates New York Cuomo und zahlreicher anderer Vertreter aus der Politik. Um 9.03 Uhr, als das zweite Flugzeug, die entführte Boeing 767, im Südturm zerschellte, dann eine weitere Schweigeminute. Zur Stunde verlesen Angehörige die Namen aller am 11. September ums Leben gekommenen Opfer.
Carl Vincent Beeney.
And my father, Philip T. Guza. We miss you. We try to make you proud every day. We know you're looking down on Lincoln, Owen and Katie.
Die gesamte Gedenkstätte hier in New York bleibt bis zum Ende der Trauerfeier für die Öffentlichkeit geschlossen, wird danach aber zum zweiten Mal überhaupt seit Beginn der Gedenkfeierlichkeiten vor 13 Jahren anschließend für die Öffentlichkeit wieder geöffnet. Im letzten Jahr strömten bis zum Ende des Tages über 20.000 Menschen auf das 6,5 Hektar große Areal rund um den ehemaligen Standort der beiden Türme. 14 Jahre nach den Anschlägen leiden noch immer tausende Opfer unter den Spätfolgen. Neben Patienten mit psychischen Problemen werden allein 21.000 Menschen in New York behandelt, die damals die beim Einsturz entstandenen giftigen Dämpfe eingeatmet hatten.
Das war Info 3, das Nachrichtenmagazin von SRF 3 und Virus an diesem heutigen 9/11. Online gibt's uns unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Fabian Schlurp und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.